Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich mit neuer Musik die Welt retten. Und dazu haben wir auch einen Gast. Aber zu allem erst, mein Name ist Yannick.
Ich bin Mo.
Moritz.
Und Thomas.
Und ja, was es damit auf sich hat, mit neuer Musik die Welt zu retten, wollen wir das einfach stehen lassen?
Das steht jetzt mal so im Raum.
Alles klar. Dann gehen wir einfach mal direkt weiter. Wir haben nämlich ein paar ganz entspannte sommerliche Wochen auf einer Nordseeinsel verbracht. Stimmt das?
Das stimmt. Wir waren im September auf der schönen Insel Norderney und das für 3,5 bis fast 4 Wochen mit Vorlauf, ja, und haben dort das Sea Sounds Festival gespielt. Ein Festival, das wir auch entworfen und maßgeblich geplant haben. Riesending für uns alle. Ich glaube, sowas Großes haben wir alle noch nicht geplant und durchgezogen.
Wie viele Konzerte waren das?
Über 60 Konzerte in 3 Wochen, also über 2 pro Tag im Schnitt. Und immer so 10 Leute oder so von uns auf der Insel, das ganze Orchester, Gastspiele, verschiedenste Konstellationen, Formate ausgedacht, an verschiedenen Orten gespielt und diese Insel zu unserer Spielwiese erklärt.
Wir haben ein Fahrradkonzert gemacht. Also das war eine der coolsten Sachen. Das war so ein schöner Moment, wie ich da auf dieser Salzwiese mit meiner Bratsche rumlaufe und dann Piazzolla spiele.
Ist auch toll, dich da zu sehen. So, ich habe ja die Fahrräder so angeführt und dann fuhren wir diesen mit der riesen Kolonne auf dem Deich entlang und da hinten auf den Salzwiesen stand da einfach so ein Bratscher.
Ja, und ich stand da, also ich meine, das sah ja für euch so aus, als, oh, da steht er da, aber ich stand da ja schon seit einer Dreiviertelstunde und habe da einfach für mich so gespielt, so mitten im Nichts, das war großartig. Die ganzen Leute an mir vorbeigefahren, die sich gedacht haben, was zum Teufel, also wirklich so, Leute sind da gefahren und die dachten wirklich, ich wäre der dümmste Straßenmusiker überhaupt, die haben dann teilweise den Hut gesucht, weil sie gedacht haben, man hört ja gar nichts, der ist ja viel zu weit weg.
Ah, das ist schon ganz toll gewesen, finde ich, so lange auf so einer Insel zu sein. Und jeden Tag so seine Abläufe zu haben, jeden Tag in dieses Wasser zu springen und zu denken, wie geil ist das mit diesen Wellen und wie das Leben einen da so durchströmt. Und auch mit der, ich finde, das war fürs ganze Orchester auch so toll, da irgendwie so diese Zeit da zusammen zu haben, in den wechselnden Besetzungen und ja, mega.
Ja, jedes Jahr. Irgendwie ganz, mega. Ganz tollen Programm, ne? Also irgendwie, wir haben ganz viel ausprobiert. Vieles hat funktioniert, manches dann halt irgendwie nicht und dann haben wir uns auch gedacht, okay, gut, dann das ändern wir. Es war ja so, es war irgendwie ganz viel experimentell, also wir, oder ein großes Experiment, würde ich sagen, weil wir wussten nicht, wie ist das Publikum dort, wie funktioniert das überhaupt, wie wird das überhaupt sein, wenn man so viel spielt und dann trotzdem ja so viele unterschiedliche Sachen.
Ich finde das eine ganz tolle Herausforderung für uns. Das Thema ist eigentlich für uns ja immer, dass wir sehr genau überlegen, wie ist das Publikum eigentlich, für das wir spielen, auch für das wir spielen wollen und gleichzeitig, was sind unsere eigenen Ziele und wie kriegen wir beides zu 100% hin, dass wir das Publikum begeistern und dass wir aber auch genau das gemacht haben, was wir wollen. Und ich finde, das war da eine besondere Herausforderung. Es hat uns auch wieder total geschult, in allen möglichen Richtungen da noch fitter zu werden und noch zielsicherere, tolle Projekte auszudenken. Aber es hat auch schon total viel super geklappt. Also ich fand's super.
Ja, und überhaupt, also der Ort ist wunderschön und ich kann es nicht oft genug sagen, es wird mir einfach wahnsinnig fehlen, irgendwie eine Stunde vor Konzertbeginn in dieses doch wirklich sehr, sehr kalte Wasser zu springen.
Wie viel Grad, Janik?
Ja, also gefühlt 10, weiß ich nicht, wie viel war, also es war mehr.
Ich glaube,
ne?
17.
17. Also es war wirklich sehr, sehr kalt, also vor allem gegen Ende, naja, oder egal, aber auf jeden Fall so irgendwie und danach, nach dieser kurzen Erfrischung steht man dann auf der Bühne und spielt dann sein Konzert und mit einer ganz anderen Anspannung.
Ja, und wie cool ist das, dass das irgendwie stattgefunden hat? Wir haben das, glaube ich, 3-mal komplett geplant. Irgendwie zwischen Lockdown 1 und jetzigem Lockdown Light 2, dass das wirklich real war, ist tatsächlich ein Geschenk im Nachhinein, ne? Weil es hätte so leicht anders laufen können. Und ja.
Das habt ihr beiden, Yannick und Mo, ihr habt das ja sozusagen planerisch in die Hand genommen und ich habe euch dann nicht beneidet, weil ihr dann nach der ersten Lockdown-Phase, okay, habt ihr erstmal geguckt, ob es überhaupt klappt und dann kam irgendwann die Ansage, okay, wir können eigentlich nicht so richtig drin spielen, es gibt diese Konzertmuschel, dann habt ihr es alles komplett nochmal neu geplant. Das war auf jeden Fall ein Riesenkompliment an euch zwei, weil das irgendwie toll war, wie ihr das gemacht habt.
Ja, auf jeden Fall Mammutaufgabe. Aber gut, da wächst man dann auch dran. Ne?
Ja, also jetzt haben wir diesen Plan ja so oft gemacht. Also ich würde sagen, den vierten Plan würden wir jetzt, also wir müssen relativ schnell machen. Fürs nächste Jahr dann. Ja, ansonsten, ja, wir sind jetzt wieder im Lockdown und irgendwie fühlt sich das natürlich alles, irgendwie fühlt man sich an die erste Lockdown-Situation erinnert, aber es ist doch irgendwie alles jetzt anders.
Es hatte sich schon so ein bisschen nach Business as usual angefühlt, nachdem irgendwie ab Juni, Juli dann die irgendwie Konzertveranstalter und die ganze Situation sich irgendwie so ein bisschen befreit hat und man das Gefühl hat, okay, wir können wieder spielen. Und dann kam immer mehr für uns alle dazu, viel mehr, also mehr Konzerte als keine Konzerte erstmal. Und dann wurde das irgendwie über den September auf Norderney war natürlich sehr intensiv, aber auch der Oktober, also zumindest bei mir war das, ich hatte so ganz wenig freie Tage und ganz viel Konzerte. Und jetzt kam wieder sozusagen wie der kalte Entzug von heute auf morgen, sozusagen Spielverbot. Fühlt sich seltsam an, jetzt wieder so viel Zeit zu haben und den Tagesablauf, der ist dadurch bestimmt von irgendwelchen Zoom-Meetings, aber nicht mehr von Proben und Konzerten.
Ja, es ist total merkwürdig, ne? Und es ist vor allem halt ganz anders als im Mai, finde ich. Mhm. Da habe ich so in Erinnerung, es war natürlich auch irgendwie so, es kam der Sommer und es war zwar ein totaler Schock und man dachte, oh Gott, jetzt wird irgendwie alles abgesagt, aber gleich danach kam irgendwie auch so eine Energie. Ich weiß gar nicht so genau, wo die herkam, aber die hat uns so echt, finde ich, über die Monate total drüber gerettet und mit ganz viel Lust aus dieser neuen Situation was gemacht. Und jetzt finde ich, ist es viel, viel schwieriger, damit umzugehen, dass es wiederkommt. Unter anderem, weil man halt jetzt einfach immer schlechter damit klarkommt. Geht mir auf jeden Fall persönlich so, Projekte ein drittes oder viertes Mal wieder komplett neu zu planen. Und eigentlich bei jedem Schritt, das wird wahrscheinlich sehr vielen so gehen, den man tut, die ganze Zeit so eine nagende Stimme im Hinterkopf zu haben, naja, vielleicht findet es ja sowieso nicht statt, vielleicht macht es ja gar keinen Sinn, dass du das jetzt gerade machst. Und das bei so Sachen, die wir machen, die ja immer so unfassbar viel Energie kosten, weil sie so kompliziert sind, ist schon schwierig.
Es war ja irgendwie auch ein Novum, ne, beim ersten Mal. Es war irgendwie eine Situation, die wir alle noch nie erlebt hatten und so dieses komplett ausgebremst sein, überhaupt nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, wie müssen wir jetzt handeln und so weiter. Das war komplett neu und nicht vorgeebnet. Und dieses wieder in diese Situation reinzukommen, wieder komplett ausgebremst zu werden, fühlt sich noch retardierender an irgendwie jetzt. Das ist einfach, ja, schon wieder. Und wir alle gehen ja eigentlich mehr oder weniger davon aus, dass es jetzt mit den 4 Wochen Lockdown im November auch nicht unbedingt getan ist. Viele von uns oder wahrscheinlich wir alle gehen davon aus, dass wir 2020 eigentlich kein Konzert mehr spielen.
Oh, nee. Ich hoffe da nach wie vor sehr drauf, aber es wird auf jeden Fall katastrophal für viele Ensemble, Orchester, Konzertveranstalter, weil natürlich das Weihnachtsgeschäft, das ist das Rentabelste, die Weihnachtskonzerte sind überall immer ausverkauft und die Leute wollen ins Konzert und so. Das wird auf jeden Fall eine sehr harte Zeit zu überbrücken und also aus ganz vielen verschiedenen Hinsichten problematisch.
Oder wenn man an die Chöre denkt, ne, für die ist ja die Adventszeit. Mhm. Ich habe so viele Anfragen gehabt und so viele Konzerte jetzt. Hätte ich jetzt schon im November gehabt und ganz viele im Dezember, wo halt natürlich schon ganz viel auf der Kippe steht, wo sowas dann ja gekommen wäre. Oder wo das ist ja auch alles wahnsinnig frühzeitig geplant und auch schon wahnsinnig frühzeitig abgesagt gewesen.
Ja. Die Chöre, die proben da ja quasi ein halbes Jahr drauf hin, auf irgendwie so eine Passion oder irgendwie so ein
Oder so ein Weihnachtsoratorium.
Genau, Weihnachtsoratorium.
Das kann ich mir, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich glaube schon, aber habe ich schon als das losging mit Corona im Frühjahr, habe ich schon gedacht, so Mist, was, wenn du dieses Jahr kein Weihnachtsoratorium gespielt hast, das also irgendwie, das gehört für mich irgendwie, wenn da die Ohren hinter einem loslegen, dann ist erst Weihnachten.
das wird schon schlimm, wenn das nicht gibt, ne? Also neben allem, was auch schlimm ist. Es gibt auch echt richtig viele Leute, die die ganze Zeit sagen, so jetzt plant doch mal was so vor Weihnachten. Und ich kann das aber nicht. Also ich kann nicht von meiner Seite aus jetzt was für Dezember planen. So eben genau aus diesem Grund, so, weil ich denke, es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, das jetzt zu planen. Deswegen, also ich kann da jetzt, glaube ich, nichts machen. Ich hoffe, dass genügend andere was planen und das dann vielleicht sogar stattfindet. Ist hart. Mhm.
Stock, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Semja fragt uns, wer ist der erfolgreichste klassische Musiker?
Das ist ohne Zweifel
David Gellert.
David Gellert. Was heißt erfolgreich? Die meisten verkauften Alben?
Das hat sie jetzt nicht geschrieben.
Wer ist der erfolgreichste Sportler?
Der Tiger Woods, weil der verdient am meisten Geld.
Echt? Der verdient mehr als Messi?
Weiß ich nicht.
Auf also jeden
lange
Fall.
Lange Zeit war Tiger Woods der kommt ja nicht von irgendwo her. Er ist ja in seiner Sportart ja auch erfolgreich.
Das stimmt. Okay, also wer verdient am meisten Geld in der klassischen?
David Garrett, nein.
Also,
oder wer am bekanntesten ist, könnte man ja auch nochmal, ist ja vielleicht auch André Rieu, ist vielleicht auch vorne mit dabei.
Ich würde sagen, dass die Dirigenten da auf jeden Fall und Dirigentinnen ziemlich weit vorne sind bei uns. Oder so herausragende Solistinnen. Anne-Sophie Mutter.
Aber du bist da bei Sängern.
Sänger, stimmt. Anna de Trepko, ja klar. Das habe ich total vergessen.
Ich glaube, die kriegt die größte Abendgage von allen.
Ja.
Noch bis vor kurzem vielleicht auch so jemand wie Anne-Sophie Mutter. Aber ich glaube, Sänger und auch die ganzen Tenöre, ich glaube, die haben.
Stimmt, du hast recht. Also da kam vielleicht so ein Barenboim, ich weiß nicht genau, oder so ein Gergiev.
Ich bin nicht sicher, ne? So, das ist. Weil die Dirigenten ist auch nicht zu unterschätzen.
Die Solisten kriegen mehr.
Solisten kriegen mehr?
Ja. Das weiß ich aus leidvoller Erfahrung. Also zumindest, wenn es solche Solisten sind.
Okay, und gut, jetzt haben wir jetzt, wie soll ich jetzt sagen? Oh, ich kann es auch sagen. Jetzt haben wir so wirklich die ernstzunehmende Fraktion. Und wenn wir jetzt mal abdriften in die Tiefen der klassischen Musik, also ich habe ja schon André Rieu gesagt oder David Garrett, ist das nicht noch, sind die nicht noch populärer? Weil wenn jetzt, also wenn ich jetzt so jemanden, der keine Ahnung von klassischer Musik hat, der kennt dann ja eher André Rieu oder
den
David
wahrscheinlich
Garrett.
Auch nicht, ne? Wenn dann David Garrett.
Wenn dann David Garrett. Aber so ab einem gewissen Alter kennt man vielleicht David Garrett nicht mehr und dafür André Rieu. Ja,
gut, aber so ein David Garrett füllt halt so ein Stadion mit, keine Ahnung, 4.000, 5.000, 10.000 Leuten für so eine Abendshow. Und wenn du damit mal auf Tour gehst, kannst du dir auch mal ausrechnen, was der so zieht an Gagen. Und ich würde sagen, das schlägt die Abendgage.
Nee, ich glaube nicht.
Der Etablierten.
Ich glaube, Anna de Trepko ist, weil die füllt auch, also so ein Pavarotti zum Beispiel, der ist, also wenn man jetzt zum Beispiel den, der ist jetzt schon tot, aber der war, würde ich sagen, deutlich bekannter, als es ein David Garrett ist. Der war nämlich weltweit bekannt. In Amerika, jeder kennt den Pavarotti irgendwie noch. Also ich würde sagen, diese Tenöre, die dann auch immer so ein bisschen flirten mit der, wie soll ich sagen, mit der André Rieu-Ebene, also diese vier Tenöre oder was es da so gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich noch bekannter.
Ich glaube, der bekannteste klassische Musiker ist Mozart.
Aber der macht nicht mehr so viel Kohle.
Nee. Aber seine Erben wohl. Also überhaupt, gibt es eigentlich die Erben von Mozart?
Es gibt in
also jetzt er selber macht ja keine Kohle mehr, aber die Musik von Mozart.
In Augsburg gibt es, weil da der Leopold Mozart, soweit ich weiß, geboren ist, da gibt es ganz viele Leute, die Mozart mit Nachnamen heißen.
Wirklich, da fahren wir bald
Fun
hin.
Fun Fact.
Und
reden
mal Mozart-Fest.
Wahrscheinlich machen halt die mainstreamigen Classic-Artists mehr Kohle über Plattenverkäufe und
Plattenverkäufe. Doch, aber, also da ich sage jetzt die ganze Zeit André Rieu, aber ich glaube, der hat so eine Zielgruppe, die auch wirklich noch, die noch diese Alben kaufen. Und
Jonas Kaufmann ist in den Popcharts.
In den Popcharts?
Mhm, der verkauft so gut die Platten, der ist sogar in den Popcharts. Ich glaube, da kommt kein André Rieu.
Nee, das schafft André Rieu, also ich hoffe es nicht. Also keine, also ich war sogar mal auf einem Henri Rieu-Konzert, ich habe mal meine Oma geschenkt, weil sie dachte, sie tut mir was Gutes und sie war der größte Henri Rieu-Fan und es war dann immer so skurril, weil für sie dachte dann halt, dass wenn ich Geige übe, dass halt mein Ziel ist, irgendwann mal so gut, es ist irgendwann mal so gut zu spielen wie Henri Rieu. Und auf jeden Fall, also dieses Konzert war so skurril, es war unglaublich. Und das war aber auch richtig voll mit Rentnern und die haben das aber auch absolut gefeiert. Und das ist auch richtig teuer.
Ja, ja. 100 Euro aufwärts so eine Karte, ne? Ja. Das ist sowieso völlig abseits vom Thema, also kann man ja auch mal sagen. Also es ist sowieso immer in der sozusagen E- und U-Musik, wird immer behauptet, dass sozusagen die klassische Musik so für die Eliten sei und ja sowieso so teuer. Also man kommt in die Philharmonie mit 10 Euro manchmal in Berlin. Das kriegt man beim Coldplay-Konzert nicht hin oder auch nicht bei André Rieu. Ja, so viel dazu. Aber das ist jetzt, wie gesagt, sehr weit ab vom Thema.
Prost.
Stocksteif und Brüder.
Wir haben auch diese Woche ein Lieblingsstück und diese Woche mitgebracht von wem jetzt eigentlich? Von dir, Mo, oder von dir, Thomas?
Oh, lass mal Ching Chang Chong machen.
Ja, okay. Nick, Schnack, Schnuck. Okay, nochmal Nick, Schnack.
Die sind so gleichgeschaltet.
Scheiße. Verloren.
Okay, ich habe gewonnen. Mein dein Lieblingsstück. Nein, ist okay. Es ist mein Lieblingsstück. Ich habe es ja immerhin dirigiert. Und der Mo hat nur Schlagzeug gespielt.
Was?
Ja, und das Lieblingsstück hat ja auch eine direkte Verbindung zu unserem Gast, den wir jetzt gleich reinholen. Der hat das nämlich geschrieben. Aber vielleicht, Thomas, erklärst du mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat und vielleicht auch mal, wie es überhaupt heißt.
Also dieses Stück ist die Musik zu einem kleinen Zeichentrickfilm. Und dieser Zeichentrickfilm heißt Verkehrt. Und Untertitel ist Elterntaxis. Es ist eigentlich ein richtig witziges Projekt, das mal wieder zeigt, in was für verrückten Zusammenhängen man so landen kann, wenn man eben ein bisschen über seinen Tellerrand rausschaut. Wir haben ja mit wirklich sehr, sehr vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewegungen zu tun und unter anderem haben wir auch mit dem Mobilnetzwerk hier dieser Region zu tun, die sich zum Ziel gesetzt haben, so ein ganz einfaches Ziel, also einfach benanntes Ziel, glaube ich, nicht einfach zu erreichen, die Zahl der Verkehrstoten signifikant zu reduzieren. Und dafür haben sich ganz viele zusammengeschlossen, überlegen, wie könnte man denn mit Verkehr anders umgehen, andere Lösungen finden, damit man dieses Ziel erreicht. Und wir haben für dieses Netzwerk drei kleine Filmchen entwickelt und die vor allem sehr stark über die Musik funktionieren, die eben Benjamin komponiert hat für uns. Und das Ziel war so ein bisschen auch gut im Zusammenhang mit dem Titel unserer Folge heute, mit neuer Musik die Welt retten, zu sagen, mit neuer Musik kann man auch die Verkehrsprobleme lösen. Das ist wie eigentlich immer bei unseren Notfallkonzerten, mit denen wir so allgemeine gesellschaftliche Themen adressieren, nicht zu 100% ernst gemeint, aber es steckt immer natürlich auch ein ernster Hintergrund dahinter. Und in diesem Fall haben wir drei oder vier verschiedene Lösungen vorgeschlagen, wie man mit Musik dieses Problem der Elterntaxis lösen kann. Und das muss man sich eigentlich bei YouTube anschauen, weil das natürlich vor allem mit dem Video zusammen funktioniert. Aber die Musik ist schon spektakulär, finde ich. Es hat total viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und man hört jetzt gleich eine Stimme, die natürlich auch so ein bisschen beschreibt, was man sieht, die verschiedene Möglichkeiten aufzählt, wie man auf eine bisschen humorvolle und musikalische Weise das Problem der Elterntaxis lösen kann.
Vorschlag 1.
Laut hört jeder.
Erstens, nimm dir immer ein Musikinstrument mit auf den Schulweg. Merke, große Instrumente sorgen für bessere Sichtbarkeit. Zweitens, spiele so laut, wie du es zu Hause nicht darfst. Drittens, zusammen mit anderen schaffst du noch mehr Aufmerksamkeit. Vorschlag 2.
Schlechte Noten für die Eltern.
Erstens, stelle dich mit deiner Geige vor der Schule auf. Andere Instrumente sind ebenso zielführend. Zweitens, begrüße jedes Schulkind, das zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt, mit einem ermutigenden Signal. Drittens, überrasche jedes Elterntaxi mit einem persönlichen Ständchen.
Schon bald werden Autos der Schule fernbleiben.
Vorschlag 3.
Musikalische Schutzkleidung.
Erstens, lege dir ein Tamtam als Brustpanzer um den Hals. Zweitens, setze dir eine Trommel als Helm auf. Drittens, lege dir Schellenkränze um Arme und Beine für akustische Aufmerksamkeit. Viertens, nimm einen Triangelstab, falls dir ein Auto zu nahe kommt. Nichts fürchten Autofahrer so sehr wie Kratzer im Lack.
Großartig.
Ich glaube, was man noch sagen muss, ist, wir haben mit einem Comic- oder Karikaturenzeichner, dem Schnellzeichner, zusammengearbeitet und der hat dieses Filmchen gemalt, gezeichnet und wenn man uns kennt, sieht man, dass wir halt auch teilweise in den Filmen als Cartoons vorkommen, gezeichnet wurden. Das ist halt der Beste. Mega, ja, auch, mega lustig. Oh, deine unfassbar
lustig. Und da sieht so man halt auch aus. So, dass so ein Karikaturist, der übertreibt ja dann halt immer so gewisse Dinge.
Martin, ja.
Und das ist halt das ist unfassbar witzig.
Augenbrauen hat er getroffen.
Ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das,
mega. Ich finde aber, es funktioniert auch als Musikstück total gut. Habe ich irgendwie schon lange nicht mehr, man guckt da ja immer sofort hin und das Auge ist ja dann schon irgendwie sehr dominant und so. Aber ich habe so das Gefühl, man könnte es auch so verstanden haben, ohne dass man es sieht. Cool, witzig.
Ja, und was es sonst damit auf sich hat, wie man mit neuer Musik die Welt retten kann, sagt uns doch am allerbesten der, der das jetzt hier geschrieben hat und noch ganz viel anderes. Hallo Benjamin.
Hallo.
Benjamin, wie kann man mit neuer Musik die Welt retten?
Ja, das habt ihr ja, glaube ich, gerade schon gezeigt. Da gibt es ganz, ganz viele Wege, denke ich. Aber man muss natürlich auf jeden Fall das Orchester im Treppenhaus einladen, denn die kennen sich damit besonders gut aus.
Du schmeichelst uns.
Ja, wir haben ja schon einige Erfahrungen damit gesammelt und ihr habt ja nun alle möglichen Leute mit allen möglichen tollen Fähigkeiten parat, die auch schon eine gewisse Erfahrung im Weltretten haben. Was man auf jeden Fall braucht, sind viele Musikinstrumente. Das ist ganz wichtig.
Und es steckt ja schon so ein doppelter Gedanke dahinter so ein bisschen, ne? Nämlich zum einen irgendwie wirklich mal so eine Behauptung zu machen und vielleicht auch in irgendeiner Form wirklich bisschen was zumindest beeinflussen zu können oder eine Aufmerksamkeit irgendwo hin lenken zu können. Aber eigentlich ist die Idee ja auch so ein bisschen andersrum, nämlich so ein bisschen die neue Musik damit zu retten. Also zumindest der mehr Relevanz zu geben. Also es war auch zumindest so ein Impuls ganz am Anfang, als wir uns das ausgedacht haben, zu sagen, wir wollen mehr Kontakt zwischen der neuen Musik und der gesellschaftlichen Wirklichkeit um uns rum.
Absolut. Und ich finde, das ist auch, ich finde in beide Richtungen befruchtet sich das irgendwie auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise. Also absolut, ich merke es ja auch, wenn ich, ich halte ja öfter mal so eine kleine Präsentation vor ganz, ganz verschiedenen Gruppen von Menschen und zeige denen, was ich so als Künstler mache. Und dann spielt man irgendwie ein langes, abstraktes Stück vor und so. Und ich packe eigentlich immer noch, und sei es nur ein paar Fotos von den Notfallkonzerten dazu. Und ich glaube, dass die Leute dann sehr, sehr viel besser irgendwie auch verstehen, wozu man das Ganze eigentlich macht. Und zwar eben nicht nur jetzt diese ganz konkreten Performances, die wir jetzt auch mit dem Orchester im Treppenhaus ja gemeinsam gemacht haben, sondern wozu auch, ja, was Kunst auch generell bewirkt. Kann, was vielleicht auch ein etwas abstrakteres Stück irgendwie bewirken kann. Also neue Musik sollte irgendwie immer auf die Welt und auf die Gegenwart bezogen sein, sich sozusagen nicht in so diesem Elfenbeinturm verstecken. Ne?
Vielleicht ist es ganz gut, kannst du einfach mal so ein bisschen erklären, was ist neue Musik, was sind die Unterscheidungsmerkmale zur der herkömmlichen klassischen Musik?
Ja, also ich möchte jetzt sozusagen, oder ich drücke mich gerne natürlich jetzt darum, jetzt eine allgemeine Definition von diesem Begriff vorzunehmen. Ich glaube, das ist ja auch generell so, dass die Leute, die aktuell Kunst schaffen, es irgendwie nicht so gerne mögen, jetzt einen bestimmten Stempel, eine bestimmte Kategorie aufgedrückt
Stimmt,
zu bekommen.
Stimmt, das kennt
ne?
man, ja.
Also das sollen dann irgendwelche Musikwissenschaftler in 50 Jahren sich ausdenken, was wir jetzt heutzutage machen und unter welchem Label das dann irgendwie fingieren soll. Also das ist irgendwie nicht so natürlich das Ziel. Aber wie kann man das Ganze vielleicht so ein bisschen abgrenzen? Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen die Grundlagenforschung der Musik. Also es geht jetzt nicht primär darum, ein großes Publikum zu erreichen und irgendwie ja, Massen und irgendwelche großen Verkaufszahlen und so zu bekommen, sondern es geht darum, neue Dinge zu entdecken und auch Dinge auszuprobieren, die vielleicht so ein bisschen gewisse Grenzen, gewisse Konventionen überschreiten. Was übrigens nicht heißt, dass die ganze Sache nicht auch unglaublich viel Spaß bringen kann. Ne? Das ist mir persönlich ganz wichtig. Und wo wir uns noch abgrenzen jetzt von, sagen wir mal, ich würde schon sagen, dass wir in gewisser Weise auch natürlich eine so akademische Richtung sind. Also und damit geht es jetzt nicht darum, dass man nur dann komponieren kann, wenn man an der Hochschule studiert hat, sondern es geht irgendwie darum, dass man sich irgendwie auch viel, ja, dass man nicht nur ganz spontan konkret Musik macht, sondern sich auch viel mit den Hintergründen beschäftigt und sich mit der Tradition beschäftigt, ich würde mich schon in der klassischen Tradition verorten und sagen, ich bin jetzt nicht die Fortschreitung von dem, was irgendwann mal von Bach und Beethoven begonnen wurde, aber das ist mir unglaublich wichtig bei dem, was ich mache. Und ich kenne mich damit irgendwie auch einigermaßen aus und das interessiert mich.
Wie würdest du das beschreiben, was du machst und auch warum du das machst?
Ja, also was mache ich? Ich beschäftige mich mit, ich schreibe erst einmal, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ich schreibe Musik für Menschen. Also ich schreibe nicht Musik fürs Papier, ich schreibe nicht Musik für einen Computer, auch wenn ich vielleicht irgendwie einen Computer verwende. Also mein Ziel ist es, im Endeffekt Musik zu schreiben, die von Menschen in Konzerten gespielt wird und die live zu erleben ist auch. Und die dann vielleicht den Menschen irgendwie ein, ja, spannendes, berührendes, abenteuerliches Erlebnis irgendwie, es kann auch ein verstörendes Erlebnis sein, vermittelt. Diese Gesamterfahrung, in ein Konzert zu gehen, das zu erleben und eben auch, dass andere Menschen das spielen und musizieren und erleben, das ist irgendwie das Wichtigste. Und dafür schreibe ich.
Jetzt ist es sozusagen, du hast von der Tradition gesprochen, da hat sich ja irgendwie was entwickelt in der ganzen sozusagen neuen Musikszene ab Schönberg und also sozusagen es wurde das, was wir unter Dur-Moll verstehen, also die Harmonik hat sich durchaus gewandelt über die Jahrhunderte und Jahrzehnte und es gibt da so einen Wendepunkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ganz viele Komponisten, die die herkömmlichen Weg der Schönheit oder sozusagen des Wohlklangs durchaus vermieden haben und da gibt es sozusagen viele, viele Richtungen, die sich daraus entwickelt haben, die ganz bewusst was vermeiden, sozusagen die Tonalität, das Dur und Moll. Wie ordnest du das heutzutage ein? Also wie würdest du dich da in dieses ganze Geflecht verordnen? Es gibt die Komponisten und Komponistinnen, die das sozusagen eine Quinte oder eine Durterz schon richtig so als Frevel wahrnehmen. Bist du auch in gewisser, also ich weiß, dass du nicht ganz auf dieser Linie bist, weil ich deine Musik kenne, aber wie siehst du dich da so in diesem Gemenge?
Ja, also klar, diese Geschichten kennt man. Ich kenne sie vor allen Dingen aus, so ein bisschen aus der eine Generation vor mir, also von meinen Lehrern. Also ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe zu studieren, dass meine Professoren immer die ganze Zeit davon erzählt haben, weil ich hatte jetzt auch Lehrer, die jetzt nicht zu den Hyper-Avantgardisten gehören, die also sozusagen alles verbieten und sozusagen die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Regeln rumreiten. Und die haben die ganze Zeit davon erzählt, was ihnen alles verboten wurde und was sie nicht durften. Und dass sie in Darmstadt bei den Ferienkursen irgendwie nach einer Wortmeldung rausgeschmissen wurden, weil sie sich für die Tonalität eingesetzt haben und solche Geschichten.
Wofür haben die sich eingesetzt?
Für die Tonalität. Sie sagt, man darf doch jetzt auch mal wieder einen Du-Akkord schreiben und dann nein, raus. keine Oktaven, keine Du-Akkorde und solche Geschichten. Aber ich denke, das sind Geschichten aus den 70ern oder so. Also das ist, glaube ich, schon lange passé. Also selbst die berüchtigten Darmstädter Ferienkurse sind, würde ich sagen, äußerst divers und da ist alles Mögliche vorhanden und möglich. Also ich meine, ich persönlich bin überhaupt nicht gegen Dur- und Moll-Akkorde und gleichzeitig bin ich für einen reflektierten Umgang mit dem, was man hat. Mit dem, weil das Problem ist, wir sind in so einer postmodernen Welt, in so einer postavantgardistischen Welt, wo man irgendwie, man hatte ganz viele strenge Regeln und jetzt hat jede Regel wurde jetzt aber auch schon mal wieder gebrochen und daraus wurde dann wieder ein neuer Stil gemacht, dass man also wieder tonal geschrieben hat und alles wieder gemacht hat. Also das kann irgendwie heutzutage auch niemand mehr schockieren. Selbst Helmut Lachemann hat vor 1,5 Jahren einen Marsch geschrieben, der dann vom Orchester aufgeführt wurde. Und ja.
Das hat aber schon viele Leute schockiert, ne? Also da viele Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, Helmut, das geht so nicht.
Also weil dieser Marsch war so normal.
Der war wahnsinnig toll. Das war, glaube ich, bei den Salzburger Festspielen wurde der aufgeführt und also für Riesenorchester. Und es hat halt, ich weiß nicht, wie man das vom Stil einordnen soll. Es ist auf jeden Fall nicht das, was Helmut Lachmann, das ist ein Komponist, der sehr, sehr geräuschhaft komponiert. Also der sozusagen der Meister ist im Rauschen und im Kratzen und diesen ganzen Tönen, die sich eher so am Randbereich abspielen. Und der hat dann ein Stück komponiert, was so völlig, alle ein bisschen vor den Kopf gestoßen hatte erstmal.
Genau, ja. Vor allen Dingen, weil er natürlich derjenige war, der in den 70ern und so extremst natürlich auch seine Musik konkret instrumental damals verteidigt hat und sich natürlich auch jetzt sehr viel milder über viele Dinge äußert. Also ich denke, diese Zeit der Verbote und also was man ja oft mit zeitgenössischer Musik auch so verbindet, die ist vorbei, sondern wir haben einen wahnsinnigen Pluralismus. Was für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung war, ich meine, man fängt ja irgendwie an, ich bin ja aus Hamburg, habe dann erst meinen ersten Unterricht in Hamburg und in Lübeck dann als Jungstudent gehabt und man lernt so seine ersten Dinge über Komposition und so in den ersten Jahren des Studiums habe ich dann angefangen, auch so Meisterkurse zu besuchen in anderen Ländern, bin dann mal nach Apeldoorn, bin ich in Holland, da gibt es so einen berühmten Meisterkurs für junge Komponisten und dann bin ich in die USA und nach England und habe da bei ganz vielen Projekten mitgemacht und war erstmal wahnsinnig schockiert, was die Komponisten da machen, weil all das, was man auch so ein bisschen als unter so einer strengen Avantgarde in Deutschland versteht, das ist da nie passiert oder spielt da überhaupt gar keine Rolle. Ne? Beziehungsweise in den USA ist es ein bisschen komplexer, die Situation, aber auf jeden Fall ist es so, dass dort die Leute, ohne sich überhaupt irgendwelche Gedanken zu machen, diese ganzen Regeln, die man angeblich beachten muss, nicht beachten und schöne Musik schreiben. Und ich erinnere mich schon, dass ich, als ich die ersten Konzerte da erlebt habe, mein Weltbild natürlich erstmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber gleichzeitig gibt es einem mir jetzt irgendwie auch, ja, so dieses Gefühl, es mag zwar in Deutschland mal so eine Strömung gegeben haben, aber das lässt sich überhaupt nicht auf andere Länder übertragen und Ästhetik ist überhaupt nicht universal. Also es gibt nicht die eine richtige Art zu komponieren, sondern es gibt wahnsinnig viele Wege und das Entscheidende ist, dass man seinen persönlichen Weg findet, der halt, mit dem man selbst irgendwie mit sich ins Reine kommt und an dem man Spaß hat, finde ich immer.
ja, das ist irgendwie, finde ich, ganz schön. Das kommt bei uns jetzt auch so in den letzten Jahren so an, dass sich da was öffnet und das alles nicht mehr so dogmatisch ist und von allen möglichen Ländern auch echt spannende Stücke kommen, die einem doch so ein bisschen so ein Gefühl geben, dass da sich wieder was bewegt. Und du bist auf jeden Fall, finde ich, ein richtig wichtiger Teil dieser Strömung, auch irgendwie Sachen ganz anders zu machen. Ist auch schön, du hast jetzt gerade mal angefangen, dich selbst vorzustellen, weil wir das nämlich bis jetzt nicht gemacht haben.
Stimmt.
Benjamin Scheuer ist ja Komponist, wie man wahrscheinlich mittlerweile auch aus den Gesprächen mitbekommen haben könnte. Benjamin, du hast ja gerade schon gesagt, du kommst eigentlich aus Hamburg, du hast aber dann irgendwann mal in Karlsruhe studiert bei Wolfgang Rieh, was natürlich ziemlich spektakulär ist, weil es ja ein vielleicht der spannendste und berühmteste zeitgenössische Komponist ist und ich glaube auch ein ganz spezieller Professor, ein ganz toller Professor. Wie war das bei Wolfgang Rieh zu studieren?
Ja, also das, was mich zu ihm hingezogen hat, waren also er ist ja genau einer der ersten Komponisten, die damals in den dunklen Darmstädter Zeit, wenn wir sie jetzt mal ironisch so betiteln, so gesagt hat, nee, jetzt machen wir nicht so weiter. Und der angefangen hat sozusagen auf eine ganz neue Art wieder Emotionalität und natürlich auch durchaus Tonalität in die Musik hineinzubringen. Und das Ganze aber auf eine ganz intelligente Art und Weise und eben nicht so auf eine einfache und das ist ja oft der Vorwurf, den man auch Leuten machen kann, die dann mit Tonalität umgehen. Das Ganze wäre irgendwie naiv oder es wäre zu einfach gedacht und er hat sich noch gar nicht mit dem was beschäftigt, was sonst noch so geht. Und genau das ist bei dem Rieh eben nicht der Fall. Das ist es wahnsinnig reflektiert, was er macht und wahnsinnig feinfühlig und gleichzeitig natürlich auch sehr impulsiv. Also er ist ein Vielschreiber. Er hat unglaublich viele Kompositionen geschrieben. Er sitzt eigentlich die ganze, man muss sich das so vorstellen, er sitzt den ganzen Tag zu Hause und schreibt und schreibt und schreibt und es entsteht ein Werk nach dem anderen. Also der ist wahnsinnig produktiv, das fand ich auch sehr spannend. Das sind so die Gründe, warum ich zu ihm gegangen bin. Und Klasse finde ich wahnsinnig spannend, war wahnsinnig spannend, weil er halt einfach unglaublich offen ist. Ne? Also es ist ja bei vielen Lehrern so, dass dann alle Studenten irgendwie so kleine Versionen von dem Dozent, von dem Professor sind. Und da war es im Gegenteil. Also er hat teilweise sogar für mich sogar ein bisschen zu extrem so gut für Vielfalt gesorgt. Also es ging für meinen Geschmack sogar teilweise so ein bisschen über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus, wenn man sich die Studenten anguckt. Also ohne jetzt Namen nennen.
Wow!
aber okay. Das war auf jeden Fall, also es ging ihm nicht darum, Leute zu nehmen, die technisch perfekt sind und die irgendwie eine bestimmte Linie verfolgen, sondern irgendwie spannende Persönlichkeiten. Und wenn man richtig spannende Persönlichkeiten sucht, dann geht man auch Risiken ein und das kann natürlich dann auch mal schief gehen sozusagen. Aber es war eine wahnsinnig bunte Klasse und ohne jegliche Dogmen, ohne jegliche, eine Atmosphäre, in der man sich richtig cool entwickeln könnte. Also meine Kollegen zu meiner Zeit, da waren welche, die haben ja fast tonal komponiert, andere haben Konzeptmusik gemacht, wo sie überhaupt keine Töne mehr geschrieben haben, andere haben Geräuschmusik geschrieben, die wesentlich avantgardistischer klingt als das, was der Rieh macht, andere haben irgendwie Popsongs am Computer gebaut, also alles war irgendwie vorhanden.
Ja, witzig. Und du setzt dich ganz oft zu Hause hin und singst irgendwelche Spuren ein, spielst auf kleinen Quietscheschweinchen oder lässt darauf spielen. irgendwie wieder eine ganz eigene Art. Es ist aber nicht die einzige Art, wie du komponierst, ne? Also so zu Hause schon so eine Spur zu bauen, auf die dann irgendwie auch drauf gespielt wird. Du hast, glaube ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
Natürlich, das kommt ja, also ich finde, man muss für jedes Stück ein eigenes Konzept finden und das irgendwie passt. Und ich habe jetzt gerade drei Liedminiaturen für Knabensopran geschrieben. Da habe ich mich ans Klavier gesetzt und ein paar Akkorde gespielt, die aufgeschrieben und dazu gesungen und dann fertig. Also, und das ist einfach nur eine Partitur. Also das gibt's alles, ne? Ich habe auch gleichzeitig, jetzt habe ich gerade ein Stück gebaut, das ist im Endeffekt eine Klanginstallation. Also das sind Videos, es sind 1500 mini-kleine Videos, die ich mit verschiedenen Kindergruppen gefilmt habe, wo sie Buchstaben sprechen und jetzt gibt es eine Software, man kann quasi in der Installation ein Wort eingeben und das wird dann, die Buchstaben werden dann in so eine Art Video-Klang-Collage übersetzt. Und da gibt es wiederum gar keine Partitur. No.
Ja, das finde ich immer total, oder fand ich immer ganz toll, wenn wir mit dir zusammengearbeitet haben, dass es bei dir dann irgendwie, wenn so ein Thema sich ergibt, einfach anfängt zu sprudeln und du dann anscheinend 1000 Ideen auf einmal hast, wie du das umsetzen kannst. Und das eben auch so lebensnah ist. Und das finde ich eben auch schön, wie du das beschreibst, wie die neue Musik sich gerade so ein bisschen entwickelt, dass es wieder so ein bisschen näher an den Menschen ranrückt, finde ich, was irgendwie auch uns gut gefällt.
Ich mache mir da keine Sorgen. Also das ist, ich glaube, da gibt es ganz viele spannende und tolle Leute heutzutage, die auch daran interessiert sind, auf die Menschen zuzugehen. Vielleicht, wir können ja trotzdem mal, auch wenn das jetzt für euch so die konventionelle Kompositionsmethode von mir ist, kann man sie vielleicht den Zuhörern ja doch einmal irgendwie nahe bringen, dass sie so ein bisschen verstehen können, wie ich das mache. Ich habe ein kleines Hörbeispiel mitgebracht. Die impulsiven Lieder heißt das. Das ist eigentlich ein großer Zyklus, der so 40 Minuten dauert für Singstimme. Dann kommt dazu Saxophon, Flöte und Akkordeon. Und wir können ja mal in den 9. Satz, der ist relativ kurz, namens Parlando reinhören. Und dann kann ich das ein bisschen erklären.
Sag mal was dazu.
Ich frag euch mal.
Ja, also ich habe eine Sache brennt mir dann doch so ein bisschen auf der Zunge. Weil wenn du sagst, dass das doch eher relativ konventionell ist, ich weiß, wie du sonst schreibst, und dann, ja, aber so für sich genommen ist das, glaube ich, ja schon für viele Ohren erstmal ungewöhnlich.
Oh, ich meinte nicht, dass das konventionell ist. Ich meinte, dass das nach der Methode komponiert wurde, die ich euch erklärt habe. Also ihr meintet ja vorhin, es gäbe diese Methode, dass ich zu Hause sitze und Klänge aufnehme und so. Und in der Hinsicht ist das gebaut. Aber ich würde sogar sagen, dass das von meinen Stücken eher ein, ja, es gibt sicherlich eingängigere und schlichtere und einfachere Stücke.
Du hast auch gesagt, du hast ein Vorbild dafür gehabt, ne?
Genau, also die Frage ist, was denkt ihr denn, was hört man da eigentlich so alles? Was könnte das Vorbild gewesen sein?
Naja, also ich habe jetzt mal so eine Assoziation von vielleicht von einem Kloster, von Mönchen, die was zitieren, ja. Das aber verfremdet ist und auch nicht wirklich zusammen und wie gegeneinander verschoben und noch verfremdet. Starke Atmosphäre.
Ja.
Also ich habe so? Also sozusagen die Klangfarbe oder diese Färbung der Stimme hat aber für mich auch so ein bisschen was Ironisierendes. Also die so als würden die jemanden herausfordern wollen, so ein bisschen mit dem, wie sie singen oder sprechen.
Mhm. Ja, also ich stelle immer gerne diese Frage. Weil das Ganze basiert auf einer Aufnahme, die ich gefunden habe. Man hört dort sozusagen eine berühmte Person und die habe ich gefunden. Und zwar ist das Papst Leo der 13. Der ist aber schon 1903 gestorben. Das heißt, es handelt sich um die älteste Aufnahme eines Papstes, die je gemacht wurde. Also er ließ dort eine Enzyklika vor, wo er die Freimaurer verdammt. Und ich habe das irgendwie bei Spiegel Online gefunden, das so als historisches Audiodokument, und fand das irgendwie wahnsinnig spannend. Und hab dann gedacht, da kannst du ja mal ein Stück mit komponieren.
Thomas freut sich gerade, weil er mit den Mönchen relativ nah dran
war. Ja, absolut. Und die Idee ist da gewesen, ich weiß nicht, kennt ihr eine Sache war, ich habe mich natürlich sofort gefragt, was erzählt er da eigentlich? Und ich kann jetzt aber, ich kann eigentlich schon ein bisschen Italienisch, aber habe da irgendwie kein Wort verstanden. Und habe mir gedacht, okay, das kann man ja aber auch nutzen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch Der weiße Neger Wunderbar. Mhm, schon mal was von gehört?
Ja,
schon mal was gehört,
genau. Genau, das ist ein Buch, das handelt von missverstandenen Liedtexten. Also im Endeffekt ist das eine Sammlung, also typisches Szenario, man hört irgendwie als sechsjähriges Kind einen Song von den Beatles, kann aber kein Wort Englisch und malt sich dann einen eigenen Text aus.
Agathe und, Bauer.
Genau sowas. Oder der weiße Neger Wunderbar ist ja eigentlich der weiße Nebel Wunderbar, glaube ich, oder
ja, genau.
Der eigentliche Text von dem Lied. Und das ist natürlich der weiße Neger ist natürlich ein herrliches Bild, was dann auch im Titelbild prangt. Aber dieses Prinzip habe ich mir gedacht, kann man ja anwenden. Was ich gemacht habe, ich habe halt diesen Text einem Sänger geschickt und so per Mail und habe dazu gesagt, der Papst singt das und das, habe aber einen vollkommenen Humbug-Text geschrieben. Und das Interessante ist, es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn man einen Text sieht und dazu etwas hört und das einigermaßen hinhaut, dass das Gehirn das Ganze dann so verarbeitet, als würde es wirklich stimmen. Auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise. Und das war so ein bisschen das Prinzip. Und auf diese Art und Weise habe ich diesen Text halt verfremdet und dann eine zweite Version aufgenommen, wo dieser Sänger halt mit diesem falschen Text das Ganze singt. Und das war halt die Grundlage, um dieses Stück zu bauen. Ne? Und auch die Flötistin muss ja zum Teil dann auch den Text nachsprechen und so weiter.
Ja, cool. Wollen wir noch ein Stück mal von dir hören, was noch eine andere Facette von dir zeigt?
Mhm. Ja, also können wir machen, sehr gern. Dann wäre ja wahrscheinlich... Wir können reinhören in ein Klavierstück von mir. Da sind aber auch Zuspielungen dabei. Das ist einem auch aus einem großen Zyklus, der heißt Kiste. Also eine Art Kiste, wo ganz, ganz viele kleine Stücke drin sind. Das ist quasi ein langsamer Satz daraus. Der heißt Pulse.
Thank you.
eine ganz andere Geschichte. Mhm. Interessant, ja.
Ich habe gedacht, das wäre vielleicht jetzt das beste Beispiel, um meinen Kontrast zu haben. Mhm. Und gleichzeitig hat es natürlich auch viel miteinander zu tun irgendwie. Die Idee war jetzt hier ganz im Gegenteil. Also es ist ja auch in der zeitgenössischen Musik so üblich, dass man, also für viele Komponisten war es zeitlang gar nicht mehr möglich, überhaupt ein Stück für Klavier zu schreiben, weil das sozusagen so vorbelastet ist, mhm, in vielerlei Hinsicht. Und viele weichen dann irgendwie in den Innenraum aus und lassen dann, da gibt es teilweise Kompositionen, die dann fast nur noch, wo man dann fast nur noch auf den Saiten umhämmert und natürlich teilweise auch wahnsinnig spannende Sachen, also richtige Labore, Versuchsanordnungen mit diversen Props und so, die sich da im Innenraum abspielen. Und ich wollte aber eigentlich genau das Gegenteil machen und jetzt mal gucken, ich schreibe ein Stück für Klavier, wo der Pianist wirklich nur die Tasten benutzt und nichts anderes. Und das Einzige, was ich dazu noch machen darf, sozusagen, ist, es gibt einen Lautsprecher, der steht neben dem Klavier und da kommen halt auch noch Klänge heraus. Und mit denen kann ich sozusagen das Klavier sozusagen noch ein bisschen modifizieren.
Mhm. Also was ich hier bei dem Stück interessant finde, ist, dass es sozusagen einen fortwährenden Puls gibt. Also man hat das Gefühl, in einer Regelmäßigkeit, wie so Wassertropfen eigentlich, geht es in einem fort.
Mhm. Hier der Titel Pulse.
Wie er darauf gekommen ist.
Ja, schon
Wahnsinn.
Ja, teilweise sind die Titel dann sehr direkt. Manchmal ist es so, dass ein wahnsinniges Konzept irgendwie hier hinter einem Titel steht. Ne? Manchmal ist es dann halt auch einfach nur, ja, also man kann mit einem Titel ja auch wahnsinnig viel falsch machen, wenn man ein Stück auf eine Art und Weise benennt, dass die Leute was sonst noch für Erwartungen haben und dann werden die alle gar nicht erfüllt. Ne? Und wenn man das Stück Pulse nennt, ich denke, dass das, was wir gerade gehört haben, ist doch durchaus unter diesem Titel auch zu subsumieren, oder?
Absolut.
Unmittelbar.
Genau. Und ja, also das ist hier die Idee, sozusagen immer so Kleinigkeiten irgendwie am Klavier rumzuschrauben, die so ein bisschen zu ergänzen. Also in diesem Fall, in diesem Stück ist es zum Beispiel so, dass ich halt, gut, hier in dem konkreten Satz ist ja vor allen Dingen eine Melodika irgendwie auch dabei, das ist natürlich wieder ich zu Hause sitze und dann selbst mitspiele, das ist mir irgendwie immer wichtig. Ich trete zwar nie auf der Bühne auf, aber ich spiele irgendwie immer bei meinen Stücken auch mit.
Also dann wirklich immer, oder?
Nein, nicht immer, aber ich nehme doch meine Zuspielungen sehr häufig selbst auf. Ich habe jetzt auch ein Stück gemacht, wo ich das Ganze so ein bisschen, ja, wo ich verschiedene Schichten von Zuspielungen habe eingebaut, also wo es zum Beispiel eine erste Schicht gibt, die ich selber gespielt habe und die zweite Schicht sind dann Aufnahmen von den tatsächlichen Interpreten, die das Ganze nachspielen und dann kommt sozusagen als allerletztes nochmal die Live-Schicht darüber. Also richtig, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie nach Dinosaurierknochen buddelt oder so, ne? Also so ein Geologe, der irgendwie einen Querschnitt macht von der Erde und man findet sozusagen in einem Musikstück die verschiedensten Schichten. Aber es ist eben sozusagen dass alle archäologischen Schichten irgendwann mal zum Vorschein kommen und alle auch mal eine wichtige Rolle spielen. Und dass es quasi nicht nur das Endresultat gibt, nämlich die oberste Schicht sozusagen.
Ne? Das ist so ein bisschen ähnlich vielleicht, auch wenn die Schichten dann vielleicht nicht übereinander lagen, sondern so hintereinander, war mein Projekt, das wir mit dir gemacht haben, was ich auch ganz toll fand. Das war ein inklusives Projekt, wo alle Menschen mitmachen können sollten, egal was sie machen können sozusagen, und unser Orchester. Und unser Gedanke war halt von Anfang an, üblicherweise wird das so gemacht, das Orchester spielt dann und alle anderen dürfen irgendwie einmal auf eine Trommel hauen oder können einmal sich bewegen dazu oder so. Und das wollten wir halt unbedingt vermeiden und irgendwas Sinnvolles zu machen, wo alle dann auch wirklich was Anspruchsvolles gemacht haben, was aber ihren Fähigkeiten in dem Moment dann auch entsprochen hat. Und das war irgendwie ein super Stück, ne? Also so, wie du das zusammengebaut hast, wie wir dann zum Teil gespielt haben, das dann verbunden wurde mit ganz anderen Instrumentengruppen, die irgendwo in der Kirche standen.
Stimmt, ja, das haben wir auch zusammen gemacht. Ja, das war natürlich so, das ist natürlich generell eine große Herausforderung, immer zu gucken. Es passiert mir nicht ganz selten, dass ich natürlich auch nicht mit Profis zusammenarbeite, wie mit euch, sondern halt mit Leuten, sei es irgendwie die Kindern oder Laiengruppen oder halt eben auch in diesem Fall in einem inklusiven Projekt. Und da ist natürlich immer wahnsinnig spannend zu gucken, wo muss man irgendwie natürlich auch aufpassen, damit das Ganze nicht zu schwer wird. Aber gleichzeitig bringen diese Gruppen ja auch immer was ganz Spannendes, Eigenes mit, was man vielleicht auch eben nicht hat, wenn man einen sozusagen eiskalten Profi, der das so auf eine ganz routinierte, natürlich tolle, aber routinierte Art und Weise auf die Bühne bringt, was dort geschieht, macht. Und das fand ich sehr spannend. Also wir haben da zum Beispiel eine Sängerin gefunden, die auf eine ganz tolle Art und Weise, die hat ja dann so richtig eine große Arie da gehabt.
Ja.
Und einen Organisten, der wahnsinnig toll war. Und
da kann ich mich dran erinnern, das Stück mit Geige und Orgel, das ja, habe ich damals
genau, so gespielt. Der dieses Orgelstück, der da oben auf der Empore, das Ganze, das war ja der große Schluss, das große Geige-Orgelstück, das hat er ja komplett allein begleitet.
Und der hat also, in dieser Dokumentation dazu, das muss man unbedingt dazu sagen, in der Dokumentation dazu wurde er interviewt und hat er gemeint, dass er so gerne Orgel spielt, weil er auf der Orgel Emotionen loswerden kann, die ja sonst nur auf gesetzeswidrige Art loswerden könnte.
Da erinnere ich mich auch daran. Ja.
Ich erinnere mich vor allem an den Moment, wo, weil das kam, es ging ja diese Orgel, hat ja dann irgendwann mal in diesem Konzert ja alles unterbrochen sozusagen. Ich weiß mal, einmal, ich glaube, es war in der Generalprobe oder sowas, hat er bestimmt 10 Minuten zu früh eingesetzt und halt wirklich mitten in den Mozart rein oder sowas. Und, weißt du, irgendwie die Regisseurin oder so, stopp,
nach oben. So eine laute Orgel.
Ja, und es hat einfach, also wirklich 5 Minuten lang nach oben gebrüllt und es halt einfach nicht angekommen. Es hat nicht aufgehört.
Nee, aber das war auch ein tolles Projekt. Also ich finde sowas super spannend. Das ist natürlich manchmal auch eine ganz große Herausforderung, weil man natürlich immer nie weiß, wie das dann wirklich wird. Und man braucht einfach eine Offenheit. Aber es war ja damals mit euch und ihr seid ja auch da sehr offen, was solche Dinge betrifft. Ne? Und das hat großen Spaß gemacht, natürlich.
Ja, Benjamin, du hast noch, wir haben noch Zeit für Ausschnitte. Du hast nämlich noch Stücke mitgebracht, die jetzt gar nicht von dir sind, aber die hast du dir auch nicht grundlos ausgesucht. Wir hätten Zeit für noch einen weiteren zum Beispiel.
Nein, wir können ja mal reinhören. Die Stücke sind eigentlich sozusagen so ein bisschen auch eine Erklärung, wo ich so meine Ideen ein bisschen her habe, was für Komponisten mich interessieren, mit denen ich mich auch gerne beschäftige. Wo ich diese Idee mit dem Imitieren her habe. Jemand, der mich da auf jeden Fall sehr inspiriert hat, ist eine ganz tolle Komponistin, Carola Baukolt. Und von der kommen wir ja mal in ihr Stück Zugvögel für Bläserquintett hineinhören.
Also jetzt fällt mir die Assoziation zum Titel nicht sehr schwer, muss ich sagen.
Zugvögel. Ja, toll gemacht.
Ja.
Toll
gemacht.
Ist wahnsinnig toll gemacht, ne? Das war auch einer der, also das Stück hat mich damals irgendwie, als ich das erste Mal gehört habe, sehr inspiriert. Es ist natürlich unglaublich konkret in gewisser Weise. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, im Vorwort gibt es halt, es gibt eine beiliegende CD, also das mache ich ja auch manchmal, diese Methode habe ich im Endeffekt ja auch ein bisschen daher, dass ich den Musikern nicht nur eine Partitur gebe, sondern ihnen auch Aufnahmen gebe und sage, ihr sollt das imitieren, weil es ist meistens einfacher, einen Klang direkt vorzuführen, als dass man ihn versucht irgendwie aufzuschreiben, also manchmal gerät Notation ja auch irgendwie an ihre Grenzen. Und bei Carola Baukolt ist es natürlich auf eine denkbar realistische, naturalistische Art und Weise. Also sie hat im Endeffekt eine CD beigelegt mit den Aufnahmen von 13 verschiedenen Vögelarten. Also Nummer 1 ist ein Schwäne, Nummer 2 Singschwan, Nummer 3 der Pelikan, Nummer 4 die Trauerente und so weiter. Und dann war es halt die Aufgabe von diesem, es ist ein Bläserquintett, aber die Besonderheit daran ist, dass es eben kein Horn gibt, sondern dass es mit einem Saxophon stattdessen besetzt ist. Ja, und dann war es die Aufgabe für diese einen wirklich fantastischen Instrumentalisten, das ist das Ensemble, Gott, wie spricht man das jetzt richtig aus? Kalifax, also die sind aus Kanada, glaube ich, die mit denen hat sie das erarbeitet. Deren Aufgabe war es halt, diese Klänge so gut wie möglich nachzumachen. Und was mich halt daran sehr berührt hat, war eben, dass es nicht nur, also erstmal, dass es gibt ja über die Musikgeschichte in jeder Epoche Versuche, Vögel nachzumachen und von Beethoven und Barock und überall und Messiaen ja auch, der es ja meistens auf dem Klavier macht, so. Und also in diesem Fall war es so das erste Mal, dass es wirklich erstmal wirklich echt wirkte, natürlich. Also so naturalistisch war es irgendwie noch nie und gleichzeitig aber ja auch unglaublich poetisch und Musik und unglaublich musikalisch schön und eben diese Mischung, die bei ihr entsteht, dass es einerseits aus der Welt inspiriert ist, die uns umgibt und dass es aus Geräuschen ist und gleichzeitig aber wahnsinnig poetisch und dass auch die Harmonik toll ist und die Melodik toll ist, die da entsteht. Das fand ich irgendwie sehr inspirierend in dem Stück.
Kann ich auf jeden Fall teilen, ja.
Genau. Das ist, deswegen habe ich das mitgebracht. Das ist so ein bisschen die, ja, das war so ein Beispiel, was mir eingefallen ist.
Ist ja lustig, ne, wenn wir jetzt über neue Musik reden, aber das passt vielleicht zu dem, was du jetzt sagen wolltest. Neue Musik ist ja wirklich extrem heterogen und das könnte man jetzt in so einer kleinen Podcast-Folge überhaupt gar nicht darstellen, wie neue Musik klingen kann. So, also wenn man von allen Richtungen mal ein Beispiel bringen wollen würde. Deswegen bin ich gespannt, was dein nächstes Beispiel ist.
Ah, das nächste Beispiel, das ist von Georges Apergis, einem griechisch-französischen Komponisten, mit dem ich mich sehr ausführlich beschäftige, der sehr wichtig für mich ist. Das ist so in Frankreich der Begründer des experimentellen Théâtre Musical. Und ich analysiere sehr viele Werke von ihm und schreibe über ihn. Und man kann, finde ich, sehr viel von ihm lernen. Rühren wir vielleicht erstmal rein in das Beispiel. Das ist eine Kantate. Und wir hören am Anfang einen Solo-Countertenor und dann setzt am Ende auch ein Chor ein. Also die Kantate ist für Vokalsolisten und Chor.
Erinnert mich ein bisschen an Ravel-Klavierkonzert, den zweiten Satz, wo das Klavier 6 Minuten lang ganz alleine spielt und quasi die ganze Zeit betet, dass irgendwann mal das Orchester einsetzt. Und auf eine andere Art ist aber auch ganz anders, weil das ja so eine, diese Verzweiflung, die man da so hört, dann ja, also bei Ravel kommt dann das Orchester und das ist so eine Erlösung. Und hier steigen die ja alle eigentlich, übernehmen ja das und klagen mit ihm mit. Und es ist eigentlich gar nicht, also ich hätte jetzt, wenn du gesagt hast, dann setzt irgendwann der Chor ein, habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht und irgendwann jetzt mal kommt, irgendwann dann genau. kommt so ein D-Dur-Akkord schon hin und die sagen so, hey, wir umarmen dich oder so.
Wenn ich euch den Kontext dazu sage, dann wird das Ganze noch extremer. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der letzte Satz von einem insgesamt, wie lang ist die Kantate? Ich würde sagen vielleicht sogar eine Stunde. Nee, oh Gott, das muss ich einmal nachgucken. Das kann man vielleicht dann richtig schneiden, dass ich das nicht Quatsch erzähle. Die Kantate dauert, ja, ich sage jetzt eine Stunde, und das sind die letzten 6 Minuten daraus. Ne? Wir haben, und in dieser ganzen Kantate haben wir über 45, 50 Minuten nur Chor gehört, die ganze Zeit. Und das ist das allererste Solo überhaupt.
Ach, wie krass.
Und auf diese Art und Weise wirkt es nochmal auf eine ganz andere Art, wenn man das in der Gesamtdramaturgie dann hört. Mhm. Genau, das ist der so ein bisschen auch der wäre auch der Anschlusspunkt. Also das ist der Text ist von Adolf Wölfli. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal was gehört habt.
Das klingt ist ein schweizerisch.
Klingt nach einem Schweizer.
Ganz richtig, ein schweizerischer Künstler, und wo wir gerade über Integration gesprochen haben auch. Der ist deswegen berühmt, weil er halt einen Großteil seines Lebens im Irrenhaus, im Zuchthaus saß und in der psychiatrischen Klinik. Der wurde halt in relativ jungen Jahren, hat er irgendwie eine versuchte Vergewaltigung begangen und ist dann dafür in den Knast geschickt worden und sein Leben lang nicht mehr rausgekommen und hat aber als Künstler gearbeitet. Er hat 35 Jahre dort sozusagen gehockt und hat war alles. Er war bildender Künstler, er hat komponiert, er hat gedichtet, er hat sich eine eigene Mathematik ausgedacht und alles Mögliche. Und gleichzeitig sind das natürlich ganz absurde Texte, die teilweise auch nicht ganz zu verstehen sind. Und das wurde von relativ vielen zeitgenössischen Komponisten, wurden Ausschnitte von ihm vertont. Also auch Wolfgang Riem, mein Lehrer, hat ein ganzes Liederbuch auf seine Texte verfasst. Und Georges Albergis halt diese Kantate. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Genau, und was mich daran auch natürlich sehr berührt, ist irgendwie diese Art von Merkwürdigkeit, die man vielleicht auch gehört hat in der Art, wie ich mit der Stimme umgegangen bin, in dem ersten Hörbeispiel. Und natürlich aber auch, dass es gleichzeitig eine unglaubliche Poesie hat. Also auch, wenn man mit diesen Mikrotönen und mit diesen merkwürdigen Schritten da mit der Stimme arbeitet. Das berührt, hat mich auf eine Art und Weise auch sehr berührt, gerade dieser letzte Satz, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Ja, das sind auf jeden Fall Stücke, die mir, ja, und was an Paris noch sehr spannend ist, ist, dass ein Großteil seiner Stücke auch performative Elemente haben. Also die Musiker, was ja auch sehr spannend ist, also die Musiker müssen selten einfach nur sich an ihr Instrument setzen und ein Stück spielen, sondern es kommen Bewegungen dazu, sie müssen Texte rezitieren und es liegt irgendwie immer so eine Art, ja, nicht immer verständliches, aber irgendwie immer ein Narrativ dem Ganzen zugrunde. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, auf diese Art und Weise irgendwie so die Kunstformen so ein bisschen, die Grenzen zwischen den Kunstformen zu überschreiten. Und das ist natürlich auch eine Tendenz, die gerade in der zeitgenössischen Musik sehr, sehr häufig vorkommt, die ich aber wahnsinnig fruchtbar und spannend finde. Und da gibt es auch unglaublich viele Wege, wie man das machen kann. Und da seid ihr à Paris. Ja, ich kenne ihn, ja. Ich habe ihn gerade letztes Jahr in Paris getroffen und habe ein längeres Interview auch mit ihm gemacht, das ich immer noch transkribieren muss.
Ja, Benjamin, die Grenzen der Kunstform überwinden, und es hätte auch ein Titel dieser Folge sein können, weil das dafür stehst du ja auch und die Arbeit mit uns. Ja, vielen Dank für diesen. Irgendwie, es hat sich doch sehr komplett angefühlt, aber es war, glaube ich, doch nur ein kleiner Ausschnitt der neuen Musik, und ich hoffe...
Natürlich, ein ganz kleiner Ausschnitt. Es ist eine vielfältige Welt, und ich bin ein kleines Beispiel für das, was es gibt, und es lohnt sich aber auf jeden Fall, auch ein Plädoyer an euch Zuhörer, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen, und auch wenn man vielleicht die eine oder andere Sache hört, die einem erstmal nicht gefällt oder merkwürdig erscheint, ich glaube, erstmal zweimal anhören lohnt sich immer. Und wenn es einem nicht gefällt, es gibt sowas, die Welt, es ist so divers, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, für jeden ist doch was zu finden.
Was für ein schönes Schlusswort. Wir wollen aber nicht mit Worten enden, nämlich wir haben auch noch ein Musikstück zum Ausklang. Natürlich von dir, Benjamin, wir hören eine weitere Musik, die du geschrieben hast, verkehrt ein kurzer Ausschnitt. Benjamin, du darfst sie aussuchen, ich habe noch zwei zur Auswahl. Wollen wir die Fahrradschutzstreifen hören oder zu viele Autos in der Stadt?
Hören wir doch mal die zu vielen Autos in der Stadt.
Dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Liked uns, gebt uns Bewertungen. Besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook oder Instagram und freut euch auf weitere Folgen. Nach dem Abspann hören wir zu viele Autos in der Stadt. Bis bald.
Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ciao.
Vorschlag 1.
Den Verkehr einfach umdirigieren.
Erstens, suche ein Auto an einem Verkehrsknotenpunkt. Zweitens, schraube seine Antenne ab. Vorsicht vor unmusikalischen Autofahrern. Drittens, fang an, mit Inbrunst zu dirigieren. Viertens, früher oder später werden Musikerinnen dazukommen. Das ist ein Naturgesetz.
Straßenkonzerte statt Verkehrslärm.
Vorschlag 2.
Trommelsession statt Hubkonzert.
Erstens, such dir ein parkendes Auto. Zweitens, such dir ein paar beataffine Leute. Drittens, beginnt euren Freiluft-Trommel-Workshop. Vorschlag 3.
Parkplätze für unser Blech.
Erstens, suche einen freien Parkplatz in der Innenstadt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Zweitens, hol dein Blechinstrument. Drittens, parke es auf dem Parkplatz.
Sehr bald werden alle Parkplätze besetzt sein.
Vorschlag 4.
Naturidylle.
Erstens, such dir einen Baum mitten im Verkehrstreiben. Zweitens, klettere hoch und setz dich auf einen Ast. Vorsicht, du bist womöglich etwas schwerer als ein Singvogel. Drittens, hol deine Flöte hervor und pfeife wie ein Vogel.
Schon herrscht idyllische Natur inmitten der Innenstadt.
Ist jetzt niemand eingeschlafen bei der Musik, glaube ich.
Also,
machen wir das schon.
Jetzt haben wir schon mit angefangen.
Aber, also wenn man bei der Musik schläft, dann träumt man komische Sachen. Naja, wir haben auf jeden Fall ganz vergessen zu sagen, warum es jetzt so lange keine Folge gab.
Und wir haben da auch richtig triftige und gute Gründe für.
Ja, und zwar... Ja, oder Mo?
Ja, genau. Und dann waren wir halt alle.
Und, ja.
Und, Und
das wusste auch nicht mehr. Nee, das, also.
Und währenddessen waren auch ganz andere Sachen.
Und wenn man sich nur zum Sklaven seiner... Ja, und dann also eben ist dann auch schwierig.
Und Work-Life-Balance, also, genau.
Ja, ja, ja.
Ist auch wichtig.
Ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Gründe.
Ja, die Gründe auch gut, auch. Ja. Ja, sorry, aber jetzt sind wir da richtig dran. So. Jetzt kommt, jetzt wird geliefert.
So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.